Meine Festanstellung war todesanstrengend und das, obwohl der Workload nur 15 Stunden war bei einer Vollzeitstelle. Das waren die Worte von Jakob. Jakob ist Webflow-Designer und seit Anfang des Jahres Kunde bei uns. In dem heutigen Interview mit Jakob beschreibt er, wie er den Übergang von der Festanstellung zum selbstständigen Freelance-Webflow-Designer geschafft hat. Er erklärt auch, wie er in diesem Jahr in den ersten 6 Monaten in Q1 und Q2 über 90.000 Euro Auftragsvolumen bereits abgeschlossen hat. Also eine Hochrechnung von 180.000 Euro, wenn ich das aufs komplette Jahr nehme, im ersten vollen Jahr seiner Selbstständigkeit als Solo-selbstständiger Webflow-Designer. Ein sehr spannendes Interview, bei dem du auf jeden Fall was lernen kannst, wenn du gerade in einer unzufriedenen Festanstellung bist und einen sicheren Übergang in die Festanstellung schaffen möchtest, aber auch wenn du Webflow-Designer bist und erfahren möchtest, wie Jakob an seine Kunden kommt, wie er so erfolgreich ist als Webflow-Designer. Also viel Spaß mit dem Interview mit Jakob.
Hallo? Geht's dir gut? Jawohl, hörst du mich?
Ja, hörst du mich?
Ja, ich höre dich auch, jawohl. War ein bisschen delayed gerade, aber jetzt höre ich dich. Jawohl, ey, freut mich, geil, dass ich
Perfekt.
Hier bin.
Ich freue mich auch. Ich hoffe, wir halten dich nicht zu sehr auf Trab.
nee, alles entspannt.
Wir haben eine lange Liste an Learnings. Das war so eine Horroraktion, das Event. Aber danke auf jeden Fall, dass du uns so supportest.
Safe. Also ja. Sehr gern, hat Spaß gemacht.
Erst einmal herzlich willkommen, Jakob. Danke. Du bist Kunde in unserem Top-Freelancer-Programm und Webflow-Designer und Entwickler. Und ja, ich wollte sagen, stell dich mal kurz vor, aber ich habe dich schon vorgestellt. Stell dich trotzdem kurz vor. Woher kommst du, wie alt bist du und wie bist du auf uns gestoßen?
Ja, safe. Ich hau mal ganz kurz raus. Also erstmal vielen Dank, dass ich da bin. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, deinen Podcast zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, Anfang 2021 gehört. Ich weiß nicht, wie lange es den schon gibt, aber ich glaube, ich habe die ersten paar Folgen mitbekommen damals und dachte mir so, irgendwann will ich da auch mal sitzen. Ich wusste zum damaligen Zeitpunkt allerdings noch nicht wie. Und dann bin ich so ein bisschen früher oder später auf das Thema Webflow gestoßen. Ich habe einen Bachelor in Wirtschaftsinformatik gemacht. Und war dann 2 Jahre lang als UX-Designer in so einer großen IT-Company unterwegs. Ich habe mich aber so geisteskrank gelangweilt. Also das war wirklich ein Job, der mich komplett unterfordert hat. Also ich war zwar irgendwie 40 Stunden da, ich hatte einen 40-Stunden-Vertrag, aber also in den seltensten Fällen hatte ich pro Woche mal mehr als 15 Stunden zu tun. Also ich hoffe nicht, dass mein ehemaliger Arbeitgeber das jetzt hört, aber es war tatsächlich so.
Vielleicht würde Ihnen das ja wach.
Ja, safe. Es war tatsächlich so und ich habe mich halt konstant unterfordert gefühlt. Hatte nebenbei dann immer so kleinere Projekte am Laufen. Also ich habe mit meinen Kumpels Apps entwickelt, ich habe die tatsächlich dann auch mal gelauncht und nebenbei immer, wie gesagt, so kleine Kreativprojekte am Start gehabt, einfach um sich selber auf Trab zu halten. Das war noch die Corona-Zeit damals. Und dann, wie gesagt, habe ich nach einem Jahr in der Festanstellung gesagt, so, ich will jetzt nochmal einen Master machen. Will mir noch mal ein bisschen anschauen, was noch so geht. Und weil ich gesagt habe, so, das kann jetzt erstmal nicht so weitergehen in der Festanstellung, dann wollte ich irgendwie noch mal meinen Master dranhängen. Habe dann tatsächlich auch einen gemacht im Bereich UX und Interface Design. Und,
während du den Job hattest?
Genau, das war berufsbegleitend. Also ich bin dann im Prinzip auf Teilzeit runter. Das waren, glaube ich, dann 20 Stunden, die ich noch offiziell hatte. Also hatte noch genug Zeit, meinen Master nebenbei zu machen. Und habe den dann auch durchgezogen. Und da habe ich tatsächlich so die letzten Impulse bekommen, noch mal ein bisschen ernsthafter über das Thema Selbstständigkeit nachzudenken. Also ich habe in der Zeit auch schon deinen Podcast gehört, hatte aber noch keine richtigen Bezugspunkte so zur Selbstständigkeit und habe mir da noch nie wirklich festere Gedanken gemacht. Bei uns im Kurs waren aber tatsächlich schon ein paar Freelancer am Start und da habe ich so gesehen, ey krass, die sind jetzt schon ein paar Jahre selbstständig oder auf Freelance-Basis unterwegs und haben im Grunde genommen eigentlich dieselben Skills, die ich auch habe, und setzen die viel smarter ein als ich. Und dann habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen ernsthafter mit dem Thema befasst, habe wirklich deinen Podcast hier, in dem ich jetzt gerade selber sitze, wirklich durchgesuchtet, habe mir eine Menge aufgeschrieben und dann habe ich im Prinzip so einen fließenden Übergang von Studium, Festanstellung in die Selbstständigkeit gewagt. Ich habe mir dann erstmal einen Freelance-Auftrag gesucht über 3 Monate, dass ich wusste, ich habe jetzt Planbarkeit.
Stopp. Du bist jetzt in der Festanstellung, nebenberuflich Master. Wie kam der Freelance-Auftrag? Wie kam die Transition? Ich glaube, das ist sehr spannend für Zuhörer. Was hast du das nebenberuflich gemacht? Hast du eine nebenberufliche Selbstständigkeit angemeldet? Wie sah das im Detail aus?
Also ich habe, wie gesagt, mich lange darauf vorbereitet. Ungefähr ein Dreivierteljahr habe ich ja wirklich deinen Podcast fast täglich gehört. Da wirklich eine Menge mitgenommen in der Zeit. Und zum Ende des Studiums hin war es dann so, dass ich so gemerkt habe, so, ey, scheiße, so, und die in der Festanstellung, in der du jetzt gerade klebst, so stellst du dir dein Leben nicht vor in den nächsten 15 Jahren und so. Und gerade so in den 20ern habe ich mir gedacht, so, weißt du, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall müsste ich halt wieder zu Hause einziehen oder was auch immer. Also ich trage eigentlich so gut wie kein Risiko. Und ich dachte mir, also wenn du jetzt nicht mal diesen Schritt wagst, dann wirst du es früher oder später bereuen, weil in der Festanstellung bist du eh unglücklich. Und was hast du zu verlieren? Und dann habe ich es im Prinzip so gemacht, dass ich mich so ein bisschen mit Freelance-Plattformen beschäftigt habe, bin dann auf mehrere unterschiedliche Plattformen gekommen, habe mich da auf Stellen beworben und es hat gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, ich habe mich mal so 2 Wochen intensiv ein bisschen mit dem Thema befasst und mich auf Stellen beworben, habe dann auch eine Zusage gehabt und wusste so krass, ab dem 1.8. kann ich im Prinzip für 3 Monate komplett freiberuflich arbeiten, habe wirklich einen Job gefunden, wo ich 40 Stunden bezahlt bekomme, direkt, glaube ich, für 70 Euro damals, also war quasi im ersten Monat meiner Selbstständigkeit direkt 5-stellig unterwegs. Geil. Und habe mir so gesagt, so krass, also wenn das jetzt so clean funktioniert, ich habe jetzt im Prinzip 0 Risiko, ich habe wirklich einen festen Vertrag von 3 Monaten, ich kann jetzt kündigen und habe dann diesen Freelance-Auftrag durchgezogen, habe in der Zeit aber mir schon...
Also du bist dann über einen Recruiter wahrscheinlich an ein UX-Projekt gekommen?
Genau.
Wie war deine Kündigungsfrist und wie kam es, dass der Recruiter bereit war, so lange zu warten? Weil meistens haben sie ja andere in der Auswahloption und andere sagen, ich kann gefühlt gestern anfangen. Und wenn du dann sagst, ich kann erst nach Kündigungsfrist, wie war deine Kündigungsfrist und wie hast du das hinbekommen, dass sie gewartet haben?
Das war tatsächlich ein ganz glücklicher Zufall, weil ich hatte noch ein bisschen Resturlaub übrig und hatte eine Kündigungsfrist, glaube ich, ganz klassisch von, 3 Monate oder 1 Monat. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie das damals war. Es war auf jeden Fall so, dass die aktuelle Designerin, die im Prinzip bei dem Unternehmen, wo ich jetzt ein Freelance-Projekt bekommen habe, zum 1.8. aufgehört hat und ich mit meiner Kündigungsfrist das damals so abgestimmt war, dass ich wirklich auch perfekt zum 1.8. anfangen konnte. Ich habe sogar gepackt, noch 2 Wochen früher anzufangen, weil ich damals halt noch Resturlaub hatte und ich dachte mir so, ja, den nehme ich jetzt und dann habe ich im Prinzip nochmal 3,5 Monate, die ich in dem Projekt verbringen kann und habe nochmal ein bisschen mehr Geld, was ich mir zurücklegen kann, noch ein bisschen mehr Planbarkeit für die nächsten Monate. Und so war das eigentlich wirklich ein extrem fließender Übergang, weil ich habe im Prinzip gekündigt und habe die Woche darauf im Freelance-Projekt angefangen und konnte dann wirklich 3,5 Monate ganz entspannt da meinen Job machen und so ein bisschen nebenbei auch noch mich mit Webflow tiefer beschäftigen, weil ich wusste schon zum damaligen Zeitpunkt so, du wirst jetzt nicht Freelancer, sondern ich habe schon immer Bock darauf gehabt, irgendwie meine eigene Dienstleistung anzubieten und habe mich währenddessen, wie gesagt, auch mit Webflow beschäftigt, habe meine ersten 2, 3 Kundenprojekte über Freunde und Familie gewinnen können in der Zeit und habe dann im Prinzip diesen Freelance-Auftrag für 3 Monate gehabt und habe nebenbei, ich glaube, so 3, 4 kleinere Webflow-Projekte umgesetzt in der Zeit, genau.
Geil, also erstes Projekt über einen Recruiter geschossen, direkt 3 Monate, 3,5 Monate im Projekt, dann landet man bei 70 Euro Stunden, also wenn man Vollzeit ausgebucht ist, kommt man halt auf seine 5-Stelligkeit. Genau. Und das war so der Zwischenstep, ich sag mal, über Recruiter-Geschäfte ist man so ein bisschen besser bezahlter Festangestellter.
Richtig, genau.
Weil du da schon sehr eingespannt bist. Das war der Zwischenstep, um dann in nächster Instanz eigene Endkundenprojekte zu wuppen. Und Webflow war ein Skill, der dir da gelegen gekommen ist, weil du dann ein komplettes Endprodukt anbieten kannst, genau, anstatt richtig, Teil eines Produktteams zu sein, was häufiger in größeren Projekten der Fall ist.
Genau, richtig, ja. Also da war noch im Prinzip noch ein anderer Zwischenschritt, weil ich war, wie gesagt, ich war mit dem Master fertig zu dem Zeitpunkt, meine Freundin auch, und wir haben nochmal gesagt, wir wollen jetzt nochmal 3 Monate ins Ausland gehen. Das war eine Zeit, wo ich jetzt nicht so geisteskrank durchziehen konnte, weil ich habe nebenbei halt die Webflow-Projekte gemacht, zu dem Zeitpunkt halt auch das Freelance-Projekt geändert. Also da war ich so auf 2 Stunden am Tag, die ich vielleicht so im Schnitt gearbeitet habe in der Zeit für die nächsten 3 Monate. Hatte natürlich aber durch diesen Freelance-Auftrag und durch die Webflow-Projekte davor schon mir so einen kleinen Puffer angefressen an Rücklagen, dass ich jetzt da nicht in Stress gekommen bin. Ich glaube tatsächlich sogar, ich hätte mir den Urlaub, also diese 3 Monate im Ausland, in der Form gar nicht leisten können, wäre ich in der Festanstellung geblieben, weil ich habe ja im Prinzip 3 Monate mit den Webflow-Projekten zusammen, ich war knapp unter, glaube ich, 20.000 Euro im Monat verdient, also Bruttoumsatz, wie gesagt, steuerabzüglich ein bisschen weniger natürlich, aber dadurch konnte ich mir halt diesen Auslandsaufenthalt erst richtig leisten, konnte in der Zeit aber natürlich nicht so geisteskrank mich darauf fokussieren, wie ich das aktuell mache, und aber ich habe mich trotzdem mit dem Thema nach wie vor beschäftigt, bin dran geblieben, und als wir dann im Januar zurückgekommen sind, da ging es dann so richtig los, dann habe ich auch mit LinkedIn Marketing gestartet und seitdem ist wirklich extrem viel passiert, also ich glaube, in den letzten 6 Monaten ist in meinem Leben so beruflich noch so viel abgegangen wie noch nie in den 5 Jahren davor durch duales Studium und Festanstellungen, also ich habe mehr gelernt in diesen knapp 11 Monaten, in denen ich jetzt selbstständig bin, als in den ganzen 5 Jahren Studium und Festanstellung davor.
Krass. Ja. Wann sind wir ins Spiel gekommen in diesem Zeitstrahl?
Oh, boah, also wie gesagt, den Podcast, also richtig intensiv euren Podcast habe ich gehört. Das war noch als ich im ersten Semester meines Masterstudiums war, das war 2021, nee, Quatsch, doch, 2021 in der, also das letzte Halbjahr und auch in dem ersten Vierteljahr dann 2022, da habe ich wirklich extrem, wie gesagt, mich darauf vorbereitet, indem ich unter anderem deinen Podcast gehört habe, Bücher dazu gelesen habe. Und ja, durch die Steps, also beziehungsweise durch dein Knowledge, was ich da im Prinzip aufsaugen konnte durch die Podcast, habe ich es, glaube ich, erst gepackt, auch mich selbst bei den ersten Aufträgen nicht kleinreden zu lassen. Also meistens fängt man ja gerade, wenn man in der Webentwicklung tätig ist, dann baut man halt mal eine Webseite für 500, 600 Euro. Also das erste Website-Paket, was ich verkauft habe, waren, glaube ich, knapp 7.000 Euro oder sowas. Das nächste waren dann direkt
Geil.
9. Und ja,
Nice.
und ich dachte mir so, geisteskrank, also mit dem Kram, den ich jetzt im Prinzip schon aus dem Podcast gelernt habe, so wie wäre es, wenn ich jetzt bei euch noch direkt in die Beratung reinspringe und dann im Prinzip wirklich das volle Package bekomme, was in dem Podcast jetzt nur so angeteasert wird.
Ja.
Und ja, wenig später war dann die Entscheidung. Ich glaube, ich habe dann im letztes Jahr, 2022 im Herbst, da war ich, glaube ich, in Singapur, habe ich mit David gecallt und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, Anfang des Jahres wirklich bei euch anzufangen und ja, direkt ins Coaching reinzuspringen.
Du warst gerade kurz weg. Letztes Jahr im Herbst, da warst du, glaubst du, wo?
Da war ich in Singapur, ich kann mich noch gut daran erinnern, da waren wir in dem Hotel gerade angekommen, meine Freundin saß auf dem Bett, ich saß quasi am kleinen runden Tisch in der Ecke weiter und da habe ich mit David gecallt und ja, dann haben wir quasi, ja, habe ich die Entscheidung getroffen, bei euch durchzustarten und ja, seitdem, genau, bin ich dann, ich glaube 2023 im Mitte Januar bin ich dann reingestartet, genau.
Cool. Und wie lief deine Selbstständigkeit seitdem dann an? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass du am Anfang der Selbstständigkeit voll die Ernüchterung hattest und das alles total blöd lief. Es
Genau.
ging dir schon gut. Du hast schon viele Dinge aus dem Podcast, aber auch so proaktiv Dinge umgesetzt, gemacht. Dann bist du im Januar eingestiegen. Was waren so Dinge, wo du gesagt hast, krass, das hat nochmal irgendwie meine Sicht der Dinge geschiftet, das habe ich umgesetzt und das hat das ins Rollen gebracht. Für Leute, die jetzt zuhören, die ja sagen, okay, ich will auch, ich bin auch in einem ähnlichen Bereich tätig, wie kann ich das so nach vorne bringen?
Also ich glaube, die zwei größten Learnings, die ich mit rausnehme, ist einerseits, also es hat mir in einem Punkt ganz viel Gewissheit gegeben, weil, wie gesagt, vorher war für mich die Selbstständigkeit so eine Art Blackbox noch so. Da gab es Dinge, ich dachte mir, es gibt Dinge, von denen ich noch nichts weiß, irgendwelche Geheimnisse, die es gibt, von die jetzt nicht irgendwie im Internet verfügbar sind oder sowas. Und in dem Punkt hat mir euer Coaching einfach ultra viel Gewissheit gegeben in dem Ding, die ich eh schon gemacht habe. Also hat mich in vielen Dingen bestätigt, dass ich da auf dem richtigen Weg bin und hat viele Dinge auch nochmal feingeschliffen. Also gerade das Thema Positionierung war für mich dann auch nochmal so ein Ding, wo ich wirklich gesagt habe, das schleife ich jetzt mit eurem Coaching nochmal nach. Ich glaube, so, was ich auch cool fand, so ich gerade, glaube ich, wenn man ganz frisch in die Selbstständigkeit rangeht, viele haben ja dieses Imposter-Syndrom. Ich fand es cool, dass ihr nochmal über das Thema Mindset gesprochen habt. War für mich tatsächlich nie so ein großes Ding, weil, wie gesagt, ich habe mich gut mit eurem Podcast schon darauf vorbereitet und ich wusste, dass ich da wirklich upfront schon gute Preise verlangen kann, weil ich, wie gesagt, ich habe 2 Jahre als UX-Designer gearbeitet, habe da ein Masterstudium drin, habe ultra viele Projekte nebenbei umgesetzt und wusste schon, dass das, was ich kann, dass ich das gut mache und da einen gewissen Preis für verlangen kann. Und aber im Grunde genommen, also da hat es mir ganz viel Gewissheit gegeben in dem Punkt, dass man wirklich sagt so, ja, für mich ist die Selbstständigkeit jetzt keine Blackbox mehr. Ich weiß, wie man bestimmte Dinge umsetzt jetzt. Es gibt einfach ganz viel Struktur. Also ich finde es cool, wie gesagt, neuen Podcast gebt ihr auch schon eine Menge mit. Was ich an dem Programm immer cool fand, ist, dass ihr dieses Knowledge, wirklich dieses Base Knowledge, was jeder Selbstständige eigentlich haben sollte, schön streamlined weitergebt. Und dass man wirklich, wenn man euer Coaching durcharbeitet, von A bis Z eigentlich schon ein gutes Grundgefühl für Dinge hat. Also das war wirklich
Ja.
die eine Sache, die ich echt extrem wertgeschätzt habe. Du
Ja.
willst was sagen?
Ja, ich finde, das ist, nee, finde ich sehr gut. Ich finde es sehr schön, dass da deine Sicht auf die Dinge kennenzulernen und zu wissen. Ich finde es halt auch wichtig. Ich glaube, du bist auch jemand, der dann ins Handeln kommt, ins Tun kommt, in die Umsetzung kommt. Ich bin auch so jemand. Ist es aber auch unheimlich wichtig, Accountability zu haben
Ja,
und
absolut.
Leute zu haben. Und das ist. Wenn ich jetzt eine Schrift bekäme mit bestimmten Steps, die ich machen muss, um ein Zielstadium zu erreichen, was für ein Zielstadium es auch ist. Gutes Beispiel, ich habe mir vor kurzem einen Fitnesscoach geholt. Der hat mir ein PDF gegeben, er meint, das ist dein Plan, Mario, und das ziehst du so durch. Ich habe dem vorher Geld überwiesen. Ich ziehe den Plan durch. Wenn ich denselben Plan irgendwie online runtergeladen
Absolut,
hätte, hätte ich
absolut.
gesagt, ja, mal schauen, ich mache mal ein bisschen, nee, ich mache das jetzt doch ein bisschen anders so. Und dieses Invest ist auch so ein bisschen ein Invest in, okay, jetzt meine ich selber auch ernst. Und das, ich weiß, wie Hokuspokus das klingt. Und aber das ist wirklich, je länger ich da drin bin, desto mehr vertrete ich hundertprozentig diese Ansicht. Und das ist, das sollte man nicht unterschätzen, weil ich weiß, dass du dann auch irgendwie auf LinkedIn durchgestartet bist, da die Dinge noch stärker umgesetzt hast, als du reingekommen bist. Das ist halt auch ganz wichtig. Das ist, geht einfach nicht nur, ja, hier ist Step 1, das sind die Schritte. Das ist cool, das ist ein Hauptpfeiler, aber auch wirklich, dass man so ein Commitment da drin hat.
Ja, absolut. Also ich sag mal, wenn man jetzt ein Investment in sich selber tätigt, was jetzt auch irgendwie monetär bedingt ist, dann hast du da nochmal ein, also du kaufst es ja nicht für Luft und Liebe, ne? Du kaufst dir Knowledge ein und willst natürlich dann auch in die Umsetzung kommen. Was du am Ende daraus machst, ist natürlich deine Sache, weil ich glaube, man darf jetzt auch nicht mit dem Mindset reingehen in euer Coaching, dass man sagt so, ja, die machen jetzt alles für mich, sondern also die Dinge, die ihr einem beibringt, es ist ganz wichtig, dass man da auch selber eine intrinsische Motivation hat und dann in die Umsetzung kommt, weil also jetzt sich nur das Programm zu kaufen und dann zu sagen, ja, jetzt habe ich es gekauft und jetzt fliegen mir auf einmal die Kunden zu, das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Also das, was ihr da im Prinzip einem beibringt, die Impulse, die ihr setzt, was du daraus machst und wie du das auf dein eigenes Business adaptierst, das ist am Ende deine Sache. Und je nachdem, wie gut du das machst, kannst du es natürlich ziemlich schnell, ziemlich gut zum Laufen bringen.
Ja, cool, sehe ich auch so. Eine Sache, ein Thema, das ich abbringen will, und du bist ein gutes Beispiel dafür. Manchmal habe ich so Unternehmer vor, die sagen, ja, ich brauche einen Freelancer, aber nicht aus deinem Kreis, weil die sind ja alle so teuer. Und das ist immer so ein Misconception. Leute sagen, denken dann immer, ich zeige dir einfach, wie du so hohe Preise wie möglich verlangst. Darum geht es gar nicht. Und das beste Beispiel dafür ist eigentlich, dass wir jetzt aktiv eigentlich noch im Projekt sind und zusammenarbeiten. Und absolut, dass du uns da unterstützt bei unserer Website für die Landingpage für unser Mastermind-Event jetzt. Und da halt an alle Zuhörer, es macht einfach Spaß, weil, genau, ich weiß, dass du halt was von deinem Job verstehst, aber auch wirklich, dass es einen Win-Win kreiert. Und ich merke halt, so Erfolg hin und her, Leute könnten sagen, ja, der hatte am Anfang schon Erfolg, aber das Coole bei dir ist, du bist, you're willing to walk the extra mile. Und das ist halt so ein bisschen, woher kommt das? Hattest du doch schon immer, woher hast du diese Eigenschaft, dass du sagst, okay, ich responde schnell, ich mache das und das, das und das und dadurch arbeitest du sogar mit einem guten Freund, der auch auf der Mastermind ist, übrigens Sebastian, arbeitest auch mit dem zusammen und ich sehe da so gemeinsame Nenner, auch wie mit Chantal damals, damit jetzt auch noch, sie ist auch so jemand, der overdelivert, der sagt, ja, das noch, die Idee habe ich so. Solchen Leuten geht es nie schlecht, sogar in schwierigen Zeiten geht es solchen Leuten nicht schlecht. Woher kommt das bei dir? Hattest du das schon immer? Hast du dir jetzt irgendwann angeeignet? Wie siehst du diese Sache?
Also ich glaube, ich bin jemand, der extrem qualitätsbewusst ist. Also ich liebe es, wenn Sachen eine gute Qualität haben. Und genau diese Idee bringe ich auch in meine Kundenprojekte ein. Also ich am Ende des Tages will ich eigentlich in jedem Kundenprojekt immer diese 110% geben, dass der Kunde sagt, krass, das ist jetzt 10% mehr als von dem oder noch mehr als das, was ich erwartet habe. Und ich glaube, das ist somit das Gesündeste, gerade am Anfang, was du für dein eigenes Unternehmen machen kannst, weil je zufriedener deine Kunden sind, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich weiterempfehlen. Und bei mir war es bis jetzt eigentlich ausschließlich so, dass jeder, mit dem ich zusammengearbeitet habe, entweder nochmal auf mich zukommt oder früher oder später mich weiterempfiehlt. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen, ja, vor allem, so, ich glaube, die Motivation, die es bei mir herkommt, weil ich liebe einfach das, was ich tue. Also ich bin wirklich Webflow-süchtig, würde ich fast schon sagen. Ich muss mich überhaupt nicht irgendwie aus dem Bett pushen morgens oder so, also ganz im Gegenteil. Also ich kann es eigentlich kaum abwarten, irgendwie wieder in Webflow reinzustarten. Ich glaube, ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren jeden Tag irgendwie 5-6 Stunden jetzt im Schnitt damit beschäftigt. Ach. Und ich bin wirklich geisteskrank überzeugt von der Plattform. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ich über LinkedIn, glaube ich, gut nach außen strahle. Und ich glaube, wenn du tust, was du liebst und damit irgendwie dein Geld verdienen kannst und dann noch so einen hohen Anspruch an Qualität hast, wirst du immer geile Kundenergebnisse erzielen. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall jedem mitgeben würde, der jetzt damit anfängt. Auch wenn es am Anfang vielleicht manchmal schwerfällt, aber ich würde immer versuchen, 110, 120, 130% in jedem Projekt zu geben, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Leute dich weiterempfehlen und du einen hohen Return on Invest für diese 30%, die du on top gibst, bekommst.
Geil. Jetzt, wo du auf Webflow bist, machst du noch Recruiter-Geschäft oder bist du nur noch Endkundengeschäft Webflow?
Ich mach nur noch Webflow und alles, also es war der zweite Punkt, den habe ich vorhin, glaube ich, so ein bisschen geskippt, also war der zweite wichtige Impuls, den ich bekommen habe, da habe ich die LinkedIn Mastery von Chantal durchgemacht und bin das erste Mal so ein bisschen auf LinkedIn damals aufmerksam geworden und seitdem ich wirklich auf LinkedIn durchgestartet bin und da wirklich komplett Inbound-Marketing betreibe, bin ich komplett los von diesem Recruiter-Geschäft. Wie gesagt, ich habe eigentlich in meinem Leben auch nur ein Projekt damit abgeschlossen, über so einen Recruiter damals. Und jetzt mittlerweile läuft alles sozusagen End-to-End, LinkedIn zu Endkunde sozusagen. Und wie gesagt, eine sehr geile Plattform, fordert natürlich auch viel Zeit, gerade am Anfang, aber das Invest lohnt sich auf jeden Fall, in vernünftiges Marketing zu stecken.
Cool. Auf welcher Umsatzhöhe bist du mit deinem Webflow? Bist du alleine in der Selbstständigkeit?
Ich bin alleine in der Selbstständigkeit und manchmal muss ich mich noch so ein bisschen zwicken. Also ich bin natürlich letztes Jahr schon stark reingestartet. In den ersten Monaten musste es dann so ein bisschen sacken lassen. Habe natürlich aber auch sehr von dem Freelance-Projekt profitiert damals. Das eben,
genau, ich unterteile das immer ein bisschen.
So Recruiter-Projekt
ist die eine Sache, darauf auch fünfstellig kommen. Das andere ist wirklich eigene Endkunden, wo keine Verträge zwischen sind.
Genau, richtig. Also ich bin jetzt, ich habe Q2 Deals closed, abgeschlossen mit ungefähr 105.000 Euro. Also ich kann es jetzt nicht genau auf den Monat runterrechnen, aber... Also
im Q2 Prinzip, oder meinst du bis Q2?
Bis Q2, also 105.000 Euro. Also wir haben jetzt den 6. Juli.
Also Hochrechnung wäre über 200.000.
Genau, also ich muss natürlich ein bisschen schauen. Ich bin jetzt nicht auf 100% Fulfillment, also von den Projekten, die jetzt geclosed worden sind, muss ich noch ungefähr 15% vollfüllen. Also das ist natürlich so, wenn man Webflow anbietet, ein fließender Übergang zwischen vielen Projekten. Man wartet manchmal ein bisschen länger auf Kundenfeedback. Also viele Projekte überlappen sich so ein bisschen, dass die jetzt nicht zum Stichtag immer fertig sind. Aber ich sag mal so, ich habe ungefähr von den Projekten, die ich jetzt geclosed habe dieses Jahr, über dieses Volumen von 105.000 Euro brutto, bin ich so ungefähr... Achso, das
sind Bruttobeträge, nicht netto?
Das sind Bruttobeträge, genau.
Okay. Ich mache mal netto, weil brutto.
Okay, sorry,
ist brutto, Posten.
Genau.
Also netto. Aber alles gut, dann bist du ja trotzdem bei, keine Ahnung, 80 oder was?
Genau, so knapp unter 90. Ich habe auch ein paar Kunden aus Österreich und aus der Schweiz, da zahlt man, wie gesagt, keine Mehrwertsteuer. Also sind so, ich glaube, netto sind es so knapp dann etwas über 90.000 Euro. Mhm. 92, glaube ich. Ich habe es nicht genau im Kopf, müsste reinschauen. Aber also, ich sag mal so, für eine eigene Dienstleistung, die ich anbiete, hätte ich mir das, also vor einem Jahr hättest du mir das gesagt, dass ich mal so viel Geld mit meinem eigenen Service verdienen werde. Vor einem Jahr war ich wirklich noch, wir haben jetzt Anfang Juni, wie gesagt, hatte ich den Deal schon closed damals für diesen Freelance-Auftrag vor einem Jahr, war aber noch in der Festanstellung und hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass so viel passiert jetzt in so wenigen Monaten, dass mein Leben sich im Prinzip komplett shiftet, weil ich war wirklich geisteskrank unglücklich in meiner, in meinem Angestellten-Dasein. Ich glaube, ich bin einer der schlechtesten Angestellten, die man sich nur vorstellen kann, weil, wie gesagt, ich schätze meine eigene Zeit sehr, sehr hoch ein, also dass eine Menge wert ist und ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft, die ich mit in die Selbstständigkeit bringe, die mir jetzt sehr gut tut, dass ich einfach wirklich versuche, meine Zeit nicht mehr zu verschwenden, sondern nur noch für Dinge aufzubringen, die mich beruflich weiterbringen. Also natürlich, Freizeit habe ich auch noch, so ist es nicht, aber dass ich wirklich versuche, meine Zeit nicht zu wasten. Und das habe ich im Prinzip in der Festanstellung damals auch gemacht. Deswegen habe ich einfach smart gearbeitet damals und hatte deswegen, wie gesagt, 40 Stunden wurden mir bezahlt, 15 habe ich vielleicht gearbeitet, wenn es hochgekommen ist.
War das remote oder warst du vor Ort?
Komplett remote damals. Es war auch Corona.
Okay, das geht ja noch. Wenn man vor Ort sein muss, kann es sehr, sehr anstrengend sein, wenn du irgendwann nur noch Arbeit absitzt und Shallow Work machst und so tust, als wenn du arbeitest. Das raubt viel mehr Energie, als wenn man viel zu tun hat und motiviert ist.
Absolut, ja. Und also wie gesagt, ich arbeite jetzt deutlich mehr als vor einem Jahr, genieße es aber auch viel mehr. Also jeden Tag, wie gesagt, ich hab nie irgendwie so einen Motivationseinriss, wo ich sage, ach scheiße, jetzt habe ich mal keinen Bock. Es macht mir wirklich bis jetzt noch so viel Spaß, dass ich wirklich jeden Tag sagen kann, so geil, ich freue mich jetzt auf meine Arbeit. Und das ist
eine sehr geile Phase, genieß die Phase, das ist richtig cool. Und da merkt man halt auch so auch an die Zuschauer, was es ausmachen kann. Ich dachte immer, als ich keinen Spaß hatte, dachte ich immer, ich mag arbeiten grundsätzlich nicht. Aber ich war einfach erstens selber ein schlechter Festangestellter. Ich glaube, ich war nicht ein schlechter Festangestellter, rückblickend, wenn ich genau schaue. Ich war eher damit verliebt in Weiterentwicklung, dazulernen, etwas machen, was mir Spaß macht. Wenn der Arbeitsstelle mir das gegeben hätte, wäre ich, glaube ich, länger dort geblieben und wäre alles cool. Das war da nicht mehr drin. Aber bei dir finde ich so spannend, dass du sagst, du warst todesunglücklich in der Festanstellung und jetzt in der Selbstständigkeit strahlt es ja total, wenn du von Webflow erzählst, es läuft gut und es ist, es ist halt, du hast jetzt, es klingt halt immer so fies für Leute, die jetzt noch drin sind, aber du hast dein Schicksal halt in die Hand genommen und bist jetzt da, wenn andere sehen, geil, ich würde gerne mit Jakob tauschen, aber du hast wahrscheinlich selber deinen Moment, wo du sagst, bringe ich das jetzt wirklich, sollte ich das machen und hast dich dann entschieden, hast dich damit auseinandergesetzt und das halt gemacht, so, dass du den Mut hattest, das zu machen und deswegen jetzt dort bist und das ist halt immer so, Leute sagen dann, ich würde gerne jetzt mit Jakob tauschen, aber du hast ja auch deinen Weg dahin und genau, das ist halt, it's worth it, sage ich an alle Leute und auch am Anfang hast du eine Sache gesagt, Verpflichtungen, Verantwortungen werden mit der Zeit eher mehr und nicht weniger. Das heißt, eigentlich ist jetzt immer der beste Zeitpunkt zu starten und es wird nicht weniger, sondern eher mehr, je älter man wird.
Absolut, ja. Und also wie gesagt, also ich habe mir damals halt selber die Frage gestellt, was hast du zu verlieren? Und im Grunde genommen so, ja, also ich konnte nicht viel verlieren. Wie gesagt, im schlimmsten Fall würde ich wahrscheinlich an demselben Punkt sitzen wie jetzt gerade, weil nach meinem Auslandsaufenthalt, ich war wie gesagt auch 6 Jahre, nach dem Abi war ich wirklich raus. Ich war in Stuttgart für 3 Jahre, dann war ich in Düsseldorf, dann in Berlin und war zwischendurch mehrmals im Ausland. Jetzt sitze ich gerade wieder zu Hause für ein halbes Jahr, bis mein Freund und ich mal die Wohnung renoviert haben, die wir bald einziehen wollen. Und ich dachte mir so, im schlimmsten Fall, weißt du, sitze ich genau, würde ich jetzt genau an demselben Punkt wie jetzt gerade sitzen, wenn es
Ja.
nicht klappen sollte. Und ich habe wirklich alles da auf eine Karte gesetzt, habe wirklich versucht, wirklich durchzuziehen, mich darauf zu fokussieren, auch wirklich, wie gesagt, bei jedem Projekt mit over zu delivern. Und ja, bin sehr froh an dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, viel auch LinkedIn zu verdanken. Also da wirklich auch eine geile Plattform.
Ja.
Ja, nochmal viele Grüße an Chantal, die hat wirklich damals durch die LinkedIn Mastery im 1.0er bei euch mir wirklich diesen Impuls gegeben, da mal reinzuschauen. Und bereue das auch nicht. Also hat mich
Geil.
ultra weitergebracht in meiner Selbstständigkeit.
Cool. Wollte ich gerade stellen. Ja, du hast immer wieder erwähnt, dass der Podcast die Dinge, die am Anfang sehr geholfen haben. Gibt es Dinge, die du Leuten empfehlen, gibt es Sachen, wo du sagst, das waren Inhalte, die mich wirklich zum Nach oder die was ausgelöst haben bei mir und die ich direkt umsetzen konnte, auf die du, die so bei denen den Unterschied gemacht haben?
Ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, war wirklich dieses Thema Positionierung auch von Anfang an. Weil ich glaube, das größte Problem, was ich auch so, wie gesagt, ich habe einige Selbstständigkeiten auch in meinem Freundeskreis beziehungsweise im Studienkreis so miterlebt, die das im Prinzip nebenberuflich machen und die sind eigentlich dieser typische Bauchladen, dass du sagst, so, ich mache jetzt von Logo bis Webseite bis Social Media, was auch immer, ich mache einfach alles. Und ich glaube, das war für mich das größte Learning, was ich bereits aus dem Podcast ziehen konnte, von Anfang an zu sagen, ich setz mich jetzt in eine Nische, werde Experte auf einem Gebiet. Und ich glaube, im Webflow habe ich da gut den Zahn der Zeit getroffen, weil das ist aktuell noch im Prinzip eine Plattform, die im Vergleich zu WordPress relativ klein ist. Aber je mehr man sich in das Thema reingräbt, desto mehr versteht man, was mit Webflow eigentlich alles webentwicklungstechnisch möglich ist, dass einem da im Prinzip keine Grenzen gesetzt werden. Und da hatte ich einfach Glück, dass ich im Dachraum, ja, dass es noch nicht so geisteskrank dicht besiedelt ist, sozusagen die Nische. Dass da ein paar Leute unterwegs sind, die auch gut sind. Aber gerade so das Thema Marketing war von Webflow-Experten jetzt noch nicht so in den Fokus gerückt, wie es zum Beispiel jetzt gerade ich auf LinkedIn mache. Also als ich auf LinkedIn gestartet habe, wie gesagt, ich war so ein bisschen in der Webflow-Bubble drin und da hat keiner im Dachraum so wirklich das explizit durchgezogen, da zu sagen, so ich poste jetzt dreimal die Woche bei LinkedIn über Webflow zum Beispiel. Und das habe ich damals erkannt und gesagt, so ach krass, das ist jetzt so eine Sache, die gibt es in der Form noch gar nicht so richtig. Und das war für mich dann auch natürlich ein guter Zeitpunkt mit dem, was ich mache, auch in den Markt zu treten, der jetzt noch nicht dicht besiedelt ist und vor allem auch so marketingtechnisch relativ schwach aufgestellt ist. Und da konnte ich natürlich dann gut Fuß fassen bei LinkedIn, habe wirklich regelmäßig gepostet, poste nach wie vor regelmäßig über das Thema Webflow und Webdesign. Und ja, das war einfach ein sehr glücklicher Zufall. Also was heißt Zufall, aber war einfach eine sehr gute Zeit, wo man im Prinzip damit starten konnte. Und nach wie vor, also Webflow ist nach wie vor wirklich eine Sache, wo ich sagen würde, in den nächsten paar Jahren werden wirklich eine Menge Agenturen, die jetzt irgendwie ihre Webseite bei WordPress haben, auf Webflow umsteigen, weil es einfach also ich sag mal so für den KMU-Bereich einfach die deutlich geilere Plattform ist. Natürlich so, dass ich werde auch immer so ein bisschen angestichelt in den Kommentaren unter meinen LinkedIn-Beiträgen. Ja, WordPress ist auch eine gute Plattform. WordPress ist auch eine gute Plattform, keine Frage. Aber ich sag mal so, gerade für KMU ist es eigentlich Webflow ein No-Brainer, weil es so viele Vorteile mit sich bringt. Und das wird eine Sache sein, die in den nächsten Jahren noch mehr Aufschwung gewinnen wird. Also ich bin guter Dinge, dass ich in den nächsten Jahren noch gut viel zu tun habe. Und wenn ich jetzt weiterhin einen guten Job mache, werden mir, glaube ich, auch die Kunden in dem Bereich nicht ausgehen.
Geil, cool, okay. Eine Sache, wie ich schwer finde bei Webflow, ist CMS. Es ist echt schwer, Mitarbeiter drauf loszulassen, weil das alles so technisch ist. Oder sagst du, Webflow ist nur für Seiten, wo Mitarbeiter nicht ran müssen?
Ich sage, Webflow ist absolut geil für Leute, die das selber
Ja.
pflegen wollen. Ja, absolut. Also das CMS ist eigentlich kinderleicht zu bedienen. Es braucht halt, wie gesagt, wie bei allem, musst du mal so eine kleine Schulung geben. Also das mache ich eigentlich mit jedem meiner Kunden, wenn das Projekt
Ist das
übergeben
dann der
wird, dass ich.
Designer, in dem man ist? Weil ich meine, jemand weiß nicht, dass es das eine CSS-Klasse ist, die er ändert und dass es über die ganze Website ändern wird dann, wenn er irgendwo einen Border rum macht.
Ach so, also ich sag mal, es kommt natürlich darauf an, wie du die Seite entwickelst. Also CMS ist ja nicht gleich CMS. Also Webflow hat im Prinzip die Möglichkeit, CMS-Systeme einzubinden, unter
Ah, okay.
anderem. Und was viele Leute natürlich machen, es ist, also man darf Webflow jetzt nicht irgendwie mit Wix oder Squarespace verwechseln. Das ist, also ich habe da immer den Vergleich, so Wix und Squarespace sind so PowerPoint, ist eigentlich wie Webentwicklung mit PowerPoint umgesetzt. Aber Webflow ist ja wirklich diese ganz klassische Webentwicklung, die du hast, einfach in eine visuelle Umgebung gebracht. Und wenn du jetzt jemanden hast, der überhaupt keine Ahnung hat von Webentwicklung und du setzt ihn natürlich daran in den Webflow-Designer, da wird er natürlich Schwierigkeiten haben, Inhalte zu verändern. Dafür gibt es dann eben den Webflow-Editor. Das ist im Prinzip wirklich eine ganz abgespeckte Version, wo man Bilder und Texte ändern kann. Und du hast ja noch das Webflow-CMS. Also das Webflow-CMS verwendest du immer überall da, wo du halt dynamischen Content hast, sei es für Blogbeiträge und so weiter und so fort. Oder Newsletter, was auch immer. Also was auch immer du irgendwie dynamisch abbilden willst. Portfolio-Projekte zum Beispiel auch. Und das zu bedienen, das ist eigentlich extrem einfach, weil du hast bei Webflow einfach deine Oberfläche, wo du Textfelder ausfüllst und Bilder reinziehst. Und das wird dann automatisch einfach im Frontend generiert und in eine schöne Seite gepackt, die natürlich vorher vom Webdesigner oder von Leuten wie mir halt entwickelt worden ist. Also ich sag mal, Content Management bei Webflow, wenn man da wirklich eine vernünftige Schulung gibt, ist eigentlich das Geilste, was du haben kannst, weil das Risiko, dass deine Seite irgendwie zerschießt oder so, die liegt quasi bei null. Und das liegt einfach daran, dass, wie gesagt, du einmal einen Blueprint erstellst sozusagen, der diesen Content sich aus dem CMS rauszieht. Und den kannst du nicht zerschießen, weil du ja selber da gar nicht dran arbeitest als Endkunde, meinetwegen. Und du als Kunde sitzt im Prinzip am Ende des Tages nur da und musst ein paar Felder ausfüllen, wie in einem Formular. Dann drückst du auf Publish oder auf Save und dann ist es sozusagen für dich automatisch generiert. Also Content Management ist, wenn man da ein bisschen Bescheid weiß und den Leuten eine vernünftige Schulung gibt, wie das Ganze funktioniert über Webflow, das Geilste, was du haben kannst.
Geil. Webflow, finde ich, hat auch immer so ein sehr hohen Standard an dieses Grunddesign so. Also die meisten Sachen, die mit Webflow gemacht sind, haben so ein geiles Grunddesign. Also die sind schon sehr schön in der Regel. Das ist alles schon ein bisschen stylischer.
Weiß nicht, ob ich das so sagen würde, weil es hängt auch mal ein bisschen davon ab, weil du kannst auch in Webflow eine Menge Scheiße bauen. Also so ist es nicht. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist eigentlich ganz klassische Webentwicklung. Okay. Und also ich habe auch schon ein paar Kundenprojekte übernommen. Da sehe ich zum Beispiel auch so ein bisschen meinen USP, also die viele Webflow-Experten kommen halt wirklich rein aus dem Bereich Design. Das sind Kreativköpfe, kennen den Bereich Entwicklung aber nicht so gut. Das sind normalerweise die Leute, die alles in Figma machen. Und wie Figma am Ende des Tages aufgebaut ist von der Struktur, ist eigentlich egal. Da ist ja keine Logik hinter, keine Web-Engine, die da irgendwas rendern muss oder so. Oder das auch mal wirklich weiterentwickelt wird. Und da sehe ich so ein bisschen auch meine Stärke. Ich komme, wie gesagt, aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik, kann selber ein bisschen programmieren. Und habe da natürlich den riesen Vorteil, dass ich entsprechend auch meine Webflow-Projekte technisch so aufbaue, wie man es halt auch in der Web-Entwicklung wirklich machen würde. Also, dass du wirklich da strukturierte CSS-Klassen hast, die wirklich auf Minimum reduzierst. Ich habe schon viele Projekte jetzt übernommen, wo ich gesagt habe, wir müssen eigentlich alles von Grund auf neu machen, weil da irgendwie 400 ungenutzte CSS-Klassen drin sind mit Heading 423, Divblock 79 und so weiter und so fort. Und wenn man sich so ein bisschen in der Materie auskennt, weiß man, dass man das eigentlich auf jeden Fall umgehen sollte. Und deswegen sage ich so, man kann auch mit Webflow eine Menge Müll machen. Es kommt am Ende des Tages immer darauf an, wer sozusagen das ganze Teil bedient.
Jakob, wohin soll es für dich gehen in Zukunft? Bleibst du solo? Willst du ein Team aufbauen? Willst du bei Webflow bleiben? Was ist so dein Badass-Jakob-Vision in 12 Monaten?
Also ich sag mal, bei Webflow bleiben werde ich, solange es geht. Wie gesagt, man muss natürlich immer ein bisschen schauen, wo sich der Markt hin entwickelt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der Markt weiter Richtung Webflow entwickeln wird. Also werde ich, denke ich mal, weiterhin der Nische sehr treu bleiben. Und wie es weitergeht, ich habe mir schon viele Fragen gestellt. Also ich will auf jeden Fall weiter in dem Bereich also im Prinzip wirklich high quality bleiben, also wirklich Premium-Kunden weiterhin betreuen, weil das einfach die Projekte sind, die immer am meisten Spaß machen. Du kannst wenn du ein bestimmtes Budget hast, du kannst einfach lange an diesen Projekten arbeiten, viel Liebe ins Detail stecken und das ist eigentlich eine Sache, die ich sehr gerne mag. Also ich bin jetzt kein Freund davon, irgendwie 5, 6, 7 Webseiten im Monat irgendwie auf Teufel komm raus abzuwickeln, sondern habe wirklich lieber etwas längere Projekte und stecke da dementsprechend Liebe rein. Und die Entwicklung, die ich mir jetzt gut vorstellen kann, ich habe jetzt mit einem Kollegen eine kleine 3D-Case-Study mit Webflow entwickelt, wo man wirklich Webflow mal an die Grenzen treibt und wirklich so Apple-Style-Webseiten baut. Bist du noch da?
Ja.
Genau, wo man so, also wir wollen im Prinzip 3D kombinieren mit Webflow.
Das kennst du Tobias Peil?
Genau, das ist Tobias Peil. Und ich habe tatsächlich auch den Paul jetzt am Start. Paul ist jetzt auch bei uns mit im Bunde und kümmert sich so ein bisschen um die Copy. Also der ist ja bei euch selber Coach für den Bereich Copywriting.
Da kommt die Community voll zu
Naja. Genau, richtig. Hat sich ultra gelohnt. Also da sind wir jetzt in so einem Trio unterwegs und wollen dann wirklich geile, im Prinzip Produktpages bauen.
Geil.
Wir haben jetzt mal angefangen mit einem skandinavischen Hi-Fi-Hersteller. Audio Pro heißt der. Die Case Study werden wir bald veröffentlichen. Ist wahrscheinlich schon veröffentlicht, wenn der Podcast hier online geht. Und das werden wir auch dementsprechend so ein bisschen mit Marketing unterlegen und einfach mal zu zeigen, so geisteskrank, was mit Webflow mittlerweile alles geht. Also du kannst wirklich, wenn du es drauf anlegst, die Webseite, wie du die jetzt von Apple hast, kannst du eins zu eins so einen Webflow bauen. Ja. Und das gar nicht mit so geisteskrank viel Aufwand verbunden. Du musst nur wissen, was du tust, musst nur gute Leute haben, die dir gute Renderings bieten. Und in die Richtung kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, zukünftig zu gehen, einfach weil natürlich jetzt auch mehr Webflow-Leute auf den Markt kommen. Wie gesagt, das ist eine Sache, die jetzt immer mehr in Aufschwung gerät. Da kommen natürlich auch noch mehr Entwickler rein. Ich sag mal jetzt, meine Positionierung in dem Bereich reicht für den Moment aus. Aber ich sag mal, wenn es jetzt noch mal ein halbes Jahr weitergeht oder ein Jahr weitergeht und mehr Leute am Start sind, würde ich mich, glaube ich, da tatsächlich noch mal ein bisschen nischiger positionieren und dann wirklich nur noch High-Class-Kunden, also versuchen zu akquirieren, die wirklich ein bestimmtes Budget haben und einen gewissen Qualitätsanspruch hegen. Wie gesagt, am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich wirklich viele Projekte angenommen, einfach um die ersten Testimonials zu sammeln. Mittlerweile bin ich aber wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ich will nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, die einen sehr hohen Anspruch an ihre eigene Webseite haben und eine gewisse Qualität nach außen hin strahlen möchten, weil da fühle ich mich zu Hause. Wie gesagt, ich viel Liebe in die Projekte stecken, nochmal die Extrameile drehen. Und das funktioniert halt gut mit Projekten, die vom Preis her einfach ein bisschen mehr Spielraum für dich übrig lassen.
Geil, nice. Genau. Also noch Premium-Segmentiger, noch höher gehen für Leute, genau, die sagen, ey, ich will jetzt so Apple-like Website.
Genau, richtig. Ja. Geil. Das ist mein Ziel für die nächsten, sag mal, 12, 18 Monate, da auf jeden Fall in dem Bereich die Speerspitze zu sein, in Kombination zum Beispiel mit dem Tobi und mit dem Paul als Copywriter an der Hand. Geil. Und dass wir da vielleicht eine ganz kleine Agentur mal irgendwann gründen, haben wir jetzt noch nicht im Detail darüber gesprochen, ist aber eine Sache, die ich mir selber sehr gut vorstellen könnte. Hm. Und wirklich in dem Bereich sich weiter nischig zu positionieren und wirklich in diesem Premium-Bereich da die Speerspitze zu sein im Dachraum. Nice. Das wäre meine Vorstellung.
Gibt es etwas, was du anderen Leuten mitgeben möchtest, die todunglücklich in ihrer Festanstellung sind und sich selbstständig machen wollen?
So, ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ist erstmal was zu finden oder damit anzufangen, was einem Spaß macht, weil ich glaube, man kann sich mit vielen Themen selbstständig machen. Es muss ja nicht immer irgendwie Webentwicklung sein oder Social Media oder was auch immer. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, solange man ein gewisses Feuer in sich dafür trägt und dass ein gewisser Markt dafür existiert. Das würde ich auf jeden Fall jedem mitgeben. Also wenn man Lust darauf hat, sich irgendwie selbstständig zu machen, man muss ja nicht sich komplett direkt blind reinstürzen. Ich glaube, man kann auch erstmal nebenbei, das sagst du ja auch so schön, also wirklich so einen soften Übergang von der Festanstellung in die Selbstständigkeit, dass man nebenbei erstmal ein paar Projekte umsetzt und sich gut ausprobiert und wirklich schaut, was einem da gefällt. Weil ich habe jetzt auch schon, wie gesagt, ich tausche mich auch mit vielen Leuten aus im Bereich LinkedIn. Und man kann sich auch ganz schnell verrennen. Also man kann jetzt sagen, man sollte jetzt nicht sagen so, ja, ich mache jetzt Social Media, weil das macht irgendwie jeder, das kann man schon irgendwie machen und dann irgendwie 3 Monate stellst du später fest, ach scheiße, der Markt ist so überspült, eigentlich mag ich das auch gar nicht so richtig und dann sitzt du wieder am Anfang. Deswegen, also ich würde mal am Anfang wirklich überlegen, was macht einem selber Spaß und man muss es natürlich irgendwie so framen, dass man damit Geld verdienen kann, weil am Ende des Tages so, man lebt ja auch, wie gesagt, nicht von Luft und Liebe, man muss irgendwie, wenn man eine nachhaltige Selbstständigkeit aufbauen will, irgendwas haben, wo auch jemand bereit ist, für zu zahlen. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich jedem mitgeben würde, wirklich zu schauen, was gefällt mir gut und wie könnte ich das so framen, dass ich damit Geld verdiene.
Geil, nice. Wo finden Leute Kontakt zu dir oder was ist die Anlaufadresse, wo du so Leute hinschicken möchtest, die jetzt hingehört haben und sagen, cool, ich will seinen Progress mitbekommen oder ich will vielleicht selber mal gucken, was er für Webflow-Sachen macht, weil ich selber Unterstützung brauche in dem Bereich. Was ist die Anlaufadresse für die Leute?
Also Anlaufstelle Nummer 1 ist auf jeden Fall mein LinkedIn-Profil. Jakob Wieber einfach eingeben cool. Bei LinkedIn. Man sollte mich da finden. Und ansonsten natürlich meine Webseite, da findet man mein Portfolio. Und ansonsten lade ich auch zweimal im Monat Videos auf YouTube hoch, so kleine Tutorials. Also wer wirklich so einen kleinen Webflow-Deep Dive mal haben will und Interesse daran hat, wie man so Kleinigkeiten umsetzt mit Webflow, der kann auch da gerne vorbeischauen. Aber ansonsten Anlaufstelle Nummer 1 ist auf jeden Fall LinkedIn.
Geil. Danke, Jakob, für deine Zeit. Danke für das Interview. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, wo du sagst, jetzt wo du meine kleine Followerschaft, die ist noch nicht so groß, wo du sagst, das willst du mal so rausgeben oder mitgeben oder...
Also sehr, sehr gerne. Also ich habe es dir, wir waren ja zusammen auf dem Malt-Event vor ein paar Wochen, kurz vor der OMR, da habe ich es dir ja schon mal persönlich gesagt, aber nochmal vielen Dank. Also sehr geile Arbeit, die ihr macht. Also persönlich mich hat es extrem beeinflusst, hat einen extremen Shift in meinem Leben, also ihr habt für einen extremen Shift in meinem Leben gesorgt, zum Positiven, und ich habe euch viel zu verdanken. Von daher nochmal vielen Dank, Maron, für deine Arbeit. Sehr geil, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast. Ich glaube, ihr seid da an der Sache dran, die vielen Leuten weiterhelfen könnte. Und also ich kann es jedem empfehlen, auf jeden Fall mal in deinen Podcast reinzuhören, wenn man sich jetzt noch nicht so tief mit der Selbstständigkeit befasst hat und wenn man dann wirklich sich überlegt, man möchte durchstarten, dann kann ich es eigentlich jedem empfehlen, bei euch wirklich von Upfront in die Beratung zu gehen, weil da spart man sich tatsächlich eine Menge Zeit, man kommt eine Menge Streamlight an die Hand und bekommt ganz viel Gewissheit, wie man Dinge umsetzt.
Geil. Danke, Jakob. Wir schätzen das sehr. Es macht immer Spaß, mit so coolen Kunden zusammenzuarbeiten. Und wir arbeiten jetzt auch, jetzt sind wir mal Kunde und nicht du Kunde. Das ist auch ganz cool, dass wir jetzt so weiter zusammenarbeiten. Und ich bin mir sicher, dass wir zukünftig noch ein, zwei Dinge gemeinsam machen werden. Und ich erwarte dich im Digital Business Owner natürlich.
Ah, geil. Ey, ich freue mich. Ich freue mich auch, dich jetzt nächste Woche auf der Mastermind zu sehen.
Ja,
sehr cool, geil. Das ist auch geil. Ich freue mich sehr drauf, und wie gesagt, wenn es bei euch Webflow-Themen gibt, die irgendwie umgesetzt werden müssen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir da wieder zusammenfinden, weil hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cooles Team, was du da mittlerweile aufgebaut hast, sehr geile Leute, geile Coaches, die bei euch sitzen, und hat mich sehr gefreut, heute hier am Start gewesen zu sein, und ich bedanke mich sehr.
Danke, Jakob. Liebe Zuhörer, das war das Interview mit Jakob. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst ein Like da und fügt Jakob auf LinkedIn hinzu. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay.